Deutschlandfunk, Deutschland heute. Mit Ute Meier am Mikrofon. Schönen guten Tag. Vernachlässigte, verdreckte, ältere Menschen im Pflegeheim. In Mecklenburg-Vorpommern ist ein solcher Pflegeskandal jetzt vor Gericht verhandelt worden und gestern ist ein Urteil gefallen. Wir berichten gleich darüber. Am Sonntag wird in Sachsen und in Brandenburg gewählt. Wir schauen heute nach Brandenburg und beleuchten, wie auf dem Lande Wahlkampf gemacht wird. Und der Ebertplatz in der Kölner Innenstadt hat überregional einen schlechten Ruf als gewaltträchtiges Problemquartier. Jetzt hat es einen Krisengipfel mit dem nordrhein-westfälischen Innenminister gegeben. Die Zustände in Pflegeheimen in Deutschland sind immer noch viel zu oft beklagenswert. Zu wenig und zu schlecht bezahltes Personal, zu viele betreuungsbedürftige Menschen. Das Problem ist bekannt. Ein ausgewachsener Pflegeheim-Skandal von kriminellem Ausmaß aus Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt vor Gericht verhandelt worden. Eine junge Frau war angeklagt, als Betreiberin von 3 Pflegeheimen ihre Patienten zum Teil schlimm vernachlässigt zu haben. Einige alte Menschen lagen komplett verwahrlost und verdreckt in ihren Betten ohne ausreichendes Essen, wurden zum Teil in ihre Zimmer eingeschlossen. Gestern ist die Pflegeheimbetreiberin nun vom Amtsgericht in Güstrow verurteilt worden. Katharina Elzner berichtet.
Als der Richter am Amtsgericht in Güstrow das Urteil verkündet, empfängt die Angeklagte es regungslos. 2 Jahre und 4 Monate lang muss Ani S. ins Gefängnis. 5 Jahre lang darf sie nicht mehr im Pflegebereich arbeiten. Das Gericht sieht sie als ehemalige Betreiberin von 3 Pflegeheimen dafür verantwortlich, dass Bewohner nachts eingeschlossen wurden, manche auch tagsüber mehrere Stunden lang.
Das Urteil ist strafangemessen. Der Richter hat ja sehr deutlich gemacht, dass die meisten Vorwürfe, die in der Anklage niedergeschrieben waren, sich auch bestätigt haben. Er hat sich das nicht leicht gemacht. Das sieht man ja auch an den insgesamt 11 Verhandlungstagen und der Vernehmung von 41 Zeugen. Das ist für ein Amtsgericht schon eine große Menge. Und es hat sich ja, wie gesagt, herausgestellt, dass die Tatvorwürfe im Wesentlichen stimmen. Besonders schwer wiegt natürlich, dass die Opfer so hilflos waren. Das sind ja alte Menschen und die bedürfen natürlich eines besonderen Schutzes.
Das erklärt Andreas Millert. Er ist Gerichtssprecher am Amtsgericht Güstrow. Die Pflegeheimbetreiberin Ani S. gründet im Jahr 2012 ihren ersten Pflegedienst Elisa in Krakow am See. Die gelernte Kauffrau mit Studium im Bereich Finanzmanagement ist damals 25 Jahre alt. Später ist sie für bis zu 80 Patienten verantwortlich in 3 Häusern. Doch bereits 2013 gehen die ersten Hinweise und Beschwerden bei den zuständigen Behörden des Landkreises Rostock ein. Auch Hannelore Henke wohnt in einem der Heime der Angeklagten. Sie tritt während des Prozesses als Nebenklägerin auf. Selbst kann sie nicht aussagen, sie war und ist dement. Dafür ist Petra Henke im Gericht an der Seite ihrer Mutter. Auch 3 Jahre später, nachdem die Heime 2016 geschlossen wurden, fällt es Petra Henke schwer, über die Vorfälle zu sprechen.
Ja, weil meine Mutter eigentlich sehr schlecht gepflegt wurde, in einem sehr, sehr schlechten Zustand war. Und hätten wir sie damals nicht rausgeholt, ich glaube, es hätte sie nicht überlebt.
Petra Henke wendet sich mit Tränen in den Augen ab.
Jemand zu sehen, der so abgemagert aussieht, das kennt man eigentlich nur vom Fernsehen. Afrikali-Bilder, aber nicht von meiner Mutter.
Als Staatsanwaltschaft und Behörden die Heime im April 2016 durchsuchen, öffnen sie alle Räume. Ganz oben ist noch eine Tür. Eigentlich vermutet die Staatsanwältin dahinter einen Putzraum. Eine Krankenschwester muss eine Stiege aufsteigen ins Dachgeschoss. Oben ist es dampfig, schwül und in dem Raum steht ein Gitterbett. Darin liegt Hannelore Henke. Ihre Füße sind dreckig, unter den Fingernägeln hat sie Schmutz angesammelt, der Bauch ist eingefallen und ihre Zunge borkig. Es riecht nach Urin. Auf dem Nachttisch neben dem Bett steht eine Schnabeltasse mit einem letzten Schluck Wasser. Henke kann es sehen, aber selbst nicht erreichen. So jedenfalls beschreiben es die Krankenschwester und die Staatsanwältin, die Henke finden. Sie wird dehydriert ins Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt wird Ani S. in 9 Fällen wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung Schutzbefohlener verurteilt. In der Urteilsbegründung sagte der Richter, es habe zwar auch zufriedene Bewohner in den Heimen von Ani S. gegeben, die Fotos von Hannelore Henke aber, die die Polizei bei den Durchsuchungen gemacht hat, hätten ihn an Fotos von ehemaligen KZ-Häftlingen erinnert. Heute geht es Hannelore Henke besser, erzählt ihre Tochter.
Ja, viele haben schon den krassen Unterschied angesehen, wie sie aussah, wie sie zu mir kam und wie sie jetzt aussieht. Und sind alle erstaunt, wie gut sie sich bei mir erholt hat und auch nicht mehr so krumm geht und geht gerade. Und sie isst regelmäßig, wenn manchmal ein bisschen mit Verzögerung, aber gut, das Wichtigste ist, sie isst, sie trinkt.
Ani S. will gegen das Urteil in Berufung gehen. Im Gerichtsprozess hat sie sich zu den Tatvorwürfen selbst nicht geäußert. In einem Interview vor Prozessbeginn hatte Ani S. aber einmal gesagt, dass sie nur als Vermieterin der Bewohner auftrete, die Pflegeleistungen dazu kaufen könnten. Die Behörden wollten sie als Unternehmerin vom Markt drängen. Das Gericht ließ diese Argumentation nicht gelten. Ani S. habe gewusst, dass sie alte, kranke und vor allem pflegebedürftige Menschen aufnehme. Für die habe sie eine Fürsorgepflicht und die habe sie bewusst verletzt, sagte der Richter. Ihr Verteidiger, der Rechtsanwalt Ulf Blase, erklärt.
Vom Ergebnis her ist es ein sehr hartes Urteil, weil das Gericht hat eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten hier ausgesprochen. Das führt zwangsläufig dazu, dass diese Freiheitsstrafe nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und das ist natürlich für meine Mandantin doch etwas, womit sie nicht unbedingt hier heute gerechnet hat.
Die Verurteilte werde voraussichtlich in Berufung gehen, so der Verteidiger. Katharina Elzner berichtete aus Güstrow. Am kommenden Sonntag wird in 2 ostdeutschen Bundesländern gewählt, in Sachsen und in Brandenburg. Und wir schauen heute genauer auf Brandenburg. Seit der Wende ist das Land eine SPD-Hochburg, immer rot regiert, zurzeit mit einer Landesregierung aus SPD und Linkspartei. Doch diese Ära könnte am Sonntag zu Ende gehen, denn auch hier, wie überall im Osten, holt die AfD gewaltig auf. Zurzeit liegen die Sozialdemokraten mit der AfD in den Umfragen gleich auf, bei knapp über 20%. Gemeinsam mit unserer Brandenburger Landeskorrespondentin Vanja Budde möchte ich jetzt nochmal zurück auf den Wahlkampf der Parteien blicken. Vanja Budde, live aus Potsdam zugeschaltet. Was hat denn die AfD richtig gemacht im Wahlkampf, dass sie so gut dasteht?
Also im Wahlkampf fährt sie eine Kampagne unter dem Slogan Vollende die Wende. Und seit Jahren trommelt ja die AfD gegen die anderen Parteien.
Da ist die Leitung abgebrochen. Wir versuchen gleich nochmal zu Vanja Budde aufzubauen. Vanja Budde, hören Sie mich? Wir versuchen die Leitung nach Potsdam wieder aufzubauen. Wir versuchen es gleich nochmal. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Während in der Technik versucht wird, die technischen Probleme mit der Leitung nach Potsdam zu beheben, ziehen wir einen anderen Beitrag vor, und zwar aus Köln. Der Ebertplatz in Köln galt lange Zeit als Inbegriff verfehlter Stadtplanung und sozialer Verwahrlosung. Eine Betonwüste mit dunklen U-Bahn-Unterführungen, die alles andere als zum Verweilen einlädt. Stattdessen kamen Obdachlose und Kleinkriminelle, bis die Kriminalität im Jahr 2017 in einer Messerstecherei mit einem Toten gipfelte. Dann gab es Maßnahmen, den mittlerweile überregional bekannten und verrufenen Ebertplatz wieder zu beleben, lebenswerter zu machen. Bis vor 4 Tagen dann erneut ein junger Mann totgeschlagen wurde. Ein schlimmer Rückfall, das deshalb jetzt vom nordrhein-westfälischen Innenminister aufgesucht wurde. Moritz Küpper berichtet.
Noch sprudelt das Wasser auf dem Ebertplatz. Jeden Abend um 11 Uhr ist hier Schluss. Doch Herbert Reul, Nordrhein-Westfalens Innenminister von der CDU, ist nun ein paar Minuten früher da. Die Krawatte hat Reul mittlerweile abgelegt. Kurz vorher noch war er Gast auf einem außerordentlichen Fädelstreff in einem Brauhaus um die Ecke, nachdem hier auf dem Ebertplatz vor knapp 90 Stunden ein toter Mann lag, erstochen wurde.
Das ist jetzt ein Symbolplatz geworden. Für das, was unser Anliegen ist, wir lassen nicht so rechtsfreie Räume zu. Punkt. Und das ist es jetzt geworden, obwohl es woanders wahrscheinlich auch solche Plätze gibt.
Ein eskalierter Streit im Drogenmilieu hat die Polizei ermittelt. Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft und eine Stadt ist in Aufruhr. Denn die Erzählung vom Wunder vom Ebertplatz, von jener Betonwüste, die wiederbelebt wurde, sie wackelt. Reul schaut auf den grün angestrahlten Brunnen, auf Menschen, die in der Dunkelheit in Liegestühlen sitzen, auf all die Veränderungen, seitdem im Jahr 2017 ebenfalls hier auf dem Ebertplatz ein getöteter Mensch lag und Köln damals wachrüttelte.
Ich meine, das ist ja schon ein Riesenunterschied. Ja, gucken Sie mal, als ich damals hier rumlief, war es doch duster, da fing es schon mit an.
Reul zeigt auf die Mitte des Platzes. Etwas weiter hinten an der frischen Todesstelle leuchten aufgestellte rote Kerzen.
Und dann darf ich freundlich darum bitten, dass wir mal ganz kurz die privaten Gespräche so ein kleines bisschen zurückstellen.
Der Festsaal im Brauhaus im Kölschen Bohr ist brechend voll. Gut 200 Menschen sind gekommen, werden hier rund 2 Stunden schwitzen und diskutieren. Ruth Wennemer, die Sprecherin des Bürgervereins Eigelstein, führt durch den Abend. Vorne auf dem Podium sitzen mit Innenminister Reul, Kölns parteiloser Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Polizeipräsident Uwe Jakob und Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Im Raum davor die Anwohner mit ihren Sorgen.
Ist es so, dass es also nachts dann doch sehr still wird von Besuchern, außer einer gewissen Klientel von Personen, die dann nachts ihr Unwesen treiben. Und was ich auch nicht verstehen kann, dass man diese ganze Problematik mit den Drogen, dass man das nicht in den Griff kriegt.
Die Entwicklungen rund um den Ebertplatz in Köln stellen auch die Frage, wie ernst die Politik und die Sicherheitsbehörden die Sorgen der Bürger nehmen, wie sie damit umgehen und wie schwer es ist, Drogenmilieus, Kleinkriminalität und deren Lösung, nicht Verdrängung, in den Griff zu bekommen. Denn die Kriminalität am Ebertplatz ist wohl auch ein Ergebnis der sogenannten Kölner Silvesternacht und der danach folgenden starken Polizeipräsenz an Dom und Hauptbahnhof. Im Jahr 2017 gab es, wie am Sonntag, einen Toten auf dem Ebertplatz, wurde erstmals reagiert. Mehr Polizei, Büsche wurden gerodet, aber vor allem gab es Versuche, den Platz, in dessen Mitte ein Springbrunnen verfiel, zu beleben. Das Wasser sprudelte auf einmal. Vormittags kamen Tagesmütter mit ihren ein- oder zweijährigen Kindern.
Ich glaube, dass einfach jetzt die beste Gelegenheit ist, für die Kinder mal ein bisschen im Wasser zu spielen.
Nachmittags und abends folgten dann eher die Erwachsenen. Nun aber sitzen die Bürger wieder beim Krisengipfel im Brauhaus, erzählen davon, dass die Drogendealer nie weg waren, dass es zuletzt aggressiver wurde. Es geht um die Verschmutzung, um dreckige Ecken, vollgepisste Bereiche und auch um Rassismus. Doch trotz solcher Vorhaltungen, trotz gegenseitiger Vorwürfe und Exkurse rund um das Aufenthaltsrecht oder die Legalisierung von Cannabis, bleibt die Diskussion sachlich, auch wenn es heikel wird.
Da liegen die Nerven teilweise blank. Die sagt zu mir, wir zwingen uns zur Selbstjustiz. Wenn du den Staat brauchst, dann ist er nicht da.
Diese Probleme zeigen sich, wenn beispielsweise Polizeipräsident Jakob erklärt, warum es noch immer keine Videobeobachtung gibt.
Wir haben jetzt schon einen Verlauf von 1,5 Jahren, ja. Und da hat keiner geklüngelt oder hat das auf dem Schreibtisch gehört.
Er aber künftig, gerade nachts, für noch mehr Polizeipräsenz, auch in Form von Zivilbeamten, sorgen möchte. Dennoch, Ruth Wennemer, die Sprecherin des Bürgervereins Eigelstein, hätte sich noch mehr konkrete Ergebnisse gewünscht.
Ja, ich weiß nicht, ob wir so zufrieden aus der Veranstaltung rausgehen können, wie ich mir das erhofft hatte. Aber wir sind im Gespräch und das ist wichtig.
Und das denkt auch Innenminister Reul, als er auf dem Ebertplatz stehend den Abend noch einmal Revue passieren lässt.
Am Ende gab es doch einen breiten Konsens über die Frage, wir machen da weiter und wir lassen es da nicht aufhalten.
Seine Polizei jedenfalls hatte wenige Minuten zuvor hier am Ebertplatz 3 Männer festgenommen.
Diskussionen um das Problemquartier Kölner Ebertplatz, Moritz Küpper berichtete. Und wir sprechen jetzt nochmal mit unserer Potsdamer Landeskorrespondentin über die bevorstehende Landtagswahl in Brandenburg am Sonntag. Zurzeit liegt die regierende SPD in den Umfragen mit der AfD knapp auf, bei knapp über 20%. Die SPD droht, ihre langjährige Regierungsmehrheit in Brandenburg zu verlieren. Und meine erste Frage an Vanja Budde, die jetzt per Telefon aus Potsdam zugeschaltet ist. Frau Budde, was hat die AfD richtig gemacht im Wahlkampf, dass sie jetzt so gut dasteht?
Also im Wahlkampf führt sie eine Kampagne unter dem Slogan Vollende die Wende. Und seit Jahren trommelt die AfD gegen die anderen Parteien, die hätten auf ganzer Linie versagt. In Brandenburg sei alles Mist. Und damit gelingt es ihr, an ein weit verbreitetes Gefühl des Frustes anzuknüpfen. Viele sind unzufrieden, auch vor allem mit Blick auf Löhne und Renten, die immer noch hinter dem Durchschnitt im Westen hinterherhinken. Und tatsächlich, muss man sich vorstellen, verdient ein Brandenburger durchschnittlich im Jahr 7.000 Euro weniger als im Westen. Und an dieses Gefühl des Zurückgesetztseins knüpft die Partei erfolgreich an.
Und ist das auch genau der Grund, warum die SPD jetzt nach so vielen Jahren ihre Mehrheit zu verlieren droht?
Das weniger. Da geht es weniger um den Frust der Nachwendezeit, den 30 Jahre alten, sondern was ich oft höre, wenn ich frage, warum ist man unzufrieden mit der Landesregierung, heißt es, die Politiker sitzen in Potsdam und hören nicht zu. Das höre ich sehr oft, vor allem in den ländlichen Gebieten am Rande des Landes, außerhalb des Speckgürtels und Potsdams. Das trifft zwar alle Parteien, aber man macht natürlich die SPD, die seit fast 30 Jahren regiert, dafür verantwortlich, dass das Internet lahm ist, dass wir immer noch 23.000 Funklöcher haben, dass Busse fehlen, dass Züge viel zu voll sind oder gar nicht mehr fahren, dass Autobahnanschlüsse fehlen, dass Tausende von Lehrer fehlen und so weiter und so weiter. Das trifft natürlich die, die in der Verantwortung stehen seit Jahrzehnten.
Das heißt, dieser Vorwurf, dass sich nicht um den ländlichen Raum, von dem es in Brandenburg ja genug gibt, dass sich um den nicht genug gekümmert wird, ist der zutreffend aus Ihrer Sicht, Frau Budde?
Jein, also Rot-Rot, wir haben ja diese Regierung seit 10 Jahren, die hatten das Problem, dass sie falsche Prognosen bekommen haben vor 10 Jahren. Das war noch zur Zeit von Ministerpräsident Platzek vor allem der Fall. Da hieß es, die Bevölkerung schwindet dahin und die Steuereinnahmen auch. Und beides hat sich als komplett falsch herausgestellt. Die Bevölkerungsrückgänge konnten gestoppt werden dank massiven Zuzugs aus Berlin und auch die Steuereinnahmen sprudeln. Und man hat aber diese anderen Prognosen, die verkehrten Prognosen, vor Augen seit Jahren wirklich den öffentlichen Dienst bespart und auch den ÖPNV und vor allem in den Dörfern die Buslinien eingestellt und die Bahnlinien stillgelegt, weil man dachte, das muss man. Man hat nicht mehr genug Geld, um die Peripherie auch am Laufen zu halten. Jetzt hat die Landesregierung umgesteuert, stellt mehr Justizbeamte ein, mehr Richter, es werden mehr Polizisten ausgebildet und auch hunderte neue Lehrer ausgebildet. Aber dieses Umsteuern geschieht jetzt. Und bis diese Menschen alle auf dem öffentlichen Arbeitsmarkt sind und mehr Busse und Züge fahren, das dauert natürlich jetzt Jahre.
Seit gestern ist beschlossen vom Bundeskabinett, es gibt noch eine weitere Finanzspritze, unter anderem für Brandenburg, und zwar die Strukturhilfen für die Braunkohlegebiete, die ja auch in der Lausitz beheimatet sind. Hat so eine Nachricht eventuell noch Einfluss auf den Wahlkampf, den zu Ende gehenden?
Ich denke schon, dass die SPD sehr froh ist, hier die Landes-SPD, dass dieses Gesetz im Bundeskabinett beschlossen wurde am Mittwoch, also wenige Tage vor der Landtagswahl. Denn es handelt sich ja um 40 Milliarden insgesamt für den Kohleausstieg in allen Revieren Deutschlands. Davon geht knapp die Hälfte in die Lausitz. Das sind 10 Milliarden für die Brandenburger Lausitz, wo 5.000 Arbeitsplätze ersetzt werden müssen. Und meine Reisen in die Lausitz in den vergangenen Wochen haben mir schon vor Augen geführt, dass die Menschen zwar diesen Kompromiss zur Kenntnis genommen haben. Schön, 40 Milliarden dafür, dass wir spätestens 2038 aus der Braunkohle aussteigen, womit viele überhaupt nicht einverstanden sind. Aber zähneknirschend nimmt man es zur Kenntnis. Aber sie sagten, es fehlt uns das Gesetz. Wir kennen das nach der Wende. Da gab es Zehntausende, die arbeitslos waren, weil die Tagebaue dicht gemacht wurden, die DDR-Tagebaue. Und nun verspricht uns eine Bundesregierung, die selber wackelig dasteht, wir kriegen einen Haufen Geld. Was wir brauchen, ist Verbindlichkeit und Verlässlichkeit von der Politik. Und damit ist ein erster Schritt getan mit diesem Gesetz. Und ich denke schon, dass das viele Gemüter in der Lausitz beruhigen wird.
Dankeschön an Vanja Budde für diese Einschätzungen. Und heute ab 20:07 gibt es zur Landtagswahl in Brandenburg auch einen Hintergrund von ihr zu hören. Das war's von Deutschland heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Nach den Nachrichten folgt die Sendung Campus und Karriere. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss.